So, und jetzt hoffe ich, dass die Technik funktioniert. Jawohl, man hört mich, gell? Okay. Und jetzt seht ihr auch den Bibeltext. Den würde ich gerne lesen. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Musik begleitet unser Leben. Ich finde das richtig schön und gut. Vom ersten Lied, das die Mutter ihrem kleinen Kind singt, damit es einschlafen kann. Oder die vielen verschiedenen Geburtstagsständchen, die ich und vielleicht auch du schon gesungen bekommen habt. Oder eben sonntags hier im Gottesdienst. Miteinander Gott loben. Oder eben dann jetzt Adventszeit und Weihnachtszeit die klassischen Konzerte mit großartiger Orgelmusik und Orchester. Und ich sag nur Weihnachtsoratorium. Und ich frage nicht nach, wer den Film im Fernsehen im Lauf dieser Woche angeschaut hat. Und falls du das noch nicht getan hast, noch ist er in der Mediathek nachzuschauen. Ein Leben ohne Musik. Eigentlich doch unvorstellbar, oder? Eben auch in der Bibel finden sich unzählige Lieder, inspiriert durch Gottes Geist, haben Menschen nicht anders gekonnt, als ihren Lob, ihre Freude zum Ausdruck zu bringen. Nicht schweigen können von dem, was Gott Großes getan hat. Am Anfang des Lukas-Evangeliums wird über die Geburt von Jesus berichtet. Und dabei fällt auf, dass es auch da an ganz unterschiedlichen Orten ganz unterschiedliche Menschen, Männer und Frauen gab, die ergriffen von Gottes Geist nicht anders konnten, als eben die Größe und die Güte und die Liebe Gottes zu bezeugen. Bei uns im Pfuhl, wir hatten deshalb dieses Jahr dieses Thema, Lieder des Advents im Lukas-Evangelium. Und ich denke, Reinhard hat bei euch auch schon über den Lobgesang der Engel gepredigt. Er ist heute bei uns in Pfuhl mit diesem Thema. Und ihr hört eben meine Predigt, die ich dort gehalten habe. Heute geht es um Worship mit Maria. Und ich will zunächst die Geschichte dahinter aufzeigen. Die Geschichte, die dazu geführt hat, dass Maria Gott gelobt hat. Das, was ich als Predigtext verlesen habe. Es geht um ein wahrscheinlich 14-, 15-jähriges Teenagermädchen aus Nazareth in Galiläa. Verschlafenes Dorf. Damals, selbst in Israel, unbedeutend. Ganz zu schweigen im Römischen Reich. Völlig unerwartet, plötzlich steht ein Engel vor diesem Teenagermädchen. Kein Wunder, dass sie erschreckt. Ihrer Angst begegnet der Engel mit den Worten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wie soll das zugehen? So ihre Antwort. Die höfliche Variante von: Das ist ja total verrückt, das gibt's doch nicht. Und ein heutiges Teenie-Mädchen würde vielleicht sagen: Das ist doch total abgedreht. Die Erklärung des Engels genauso wenig, genauso unglaublich und wundersam. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er ergänzt: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Diese Botschaft hat es in sich. Und genau diese Botschaft hat das Leben von Maria total auf den Kopf gedreht. Könnte es sein, dass sie nach dieser Engelsbegegnung absichtlich sich auf den Weg machte zu Elisabeth? Von wem sollte sie jetzt Hilfe und Unterstützung und Verständnis erwarten können? Vom Gesetz her erwartete sie Steinigung. Über die Reaktion der Eltern erfahren wir nichts. Aber wer Vater und Mutter ist und eine Teenie-Tochter mal hatte, ich glaube, okay. Und über Josef, ihren Freund, wissen wir, er wusste: Ich bin nicht der Vater. Das Kind ist nicht von mir. Ich hatte keinen Sex mit ihr. Und deshalb wollte er sie verlassen. Maria war also in einer äußerst prekären, peinlichen, schwierigen Situation. Innerlich aufgewühlt, unruhig. Ich behaupte, sie braucht jemand, dem sie sich anvertrauen kann. Und so wandert sie über 100 Kilometer, bis sie eben bei Elisabeth ist, von deren Schwangerschaft ihr der Engel erzählt hat. Und dann bei der Begrüßung der beiden Frauen, da überschlagen sich die Ereignisse. Elisabeth sagt Folgendes: Du bist die gesegnetste aller Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Woher wusste Elisabeth von Marias Schwangerschaft? Antwort: Das hat ihr Gottes Geist geoffenbart. Und wie kann Elisabeth sich sicher sein, dass dieses noch ungeborene Kind der Maria, der lang erwartete Retter der Welt ist? Antwort: Das hat ihr Gottes Geist bezeugt. Elisabeth bestätigt die Botschaft des Engels. Und dadurch wird bei Maria ihr Gottvertrauen in ihre Beziehung zu Gott gestärkt, vertieft. Und jetzt beginnt sie zu loben und zu preisen. Und ihr Lobpreis ist voller Zitate aus dem Alten Testament. Sie schafft eine Verbindung zwischen den jahrhundertealten Verheißungen Gottes an sein Volk und dem, was mit ihr geschieht. Sie beweist Bibelkenntnis. Nochmals, 14-, 15-jähriges Teenie-Mädchen. Sie beweist Bibelkenntnis. Sie war mit Gottes Wort, mit den Psalmen, mit der Geschichte ihres Volkes vertraut. Lest mal nach, was Hanna, 1. Samuel 1 oder 2, sagt, als ihr Sohn zur Welt kam. Und dann vergleicht das miteinander. Maria macht trotz menschlich so angespannter Lage Gott groß. Na, jetzt geht die Technik nimmer. Du bist mit, jetzt geht sie wieder. Danke dir. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Von ganzem Herzen. Ihre Freude an Gott. Im Innersten ergriffen sein, bewegt sein. Ihre Worte sind Antwort auf das, was Gott getan hat. Sie erkennt, dass sie ein Teil in Gottes Plan ist. Und das, obwohl Maria nicht weiß, wie es mit ihr weitergeht. Obwohl Maria einen schweren Weg gehen muss. Maria muss aushalten, dass sie nichts anderes hat, als allein die unglaublichen Worte eines Engels. Und trotz allem entscheidet sie sich für die Freude. Freude über das Auserwähltsein von Gott. Aufschauen zu Gott, ihn anbeten, ihm vertrauen, auf Gott bauen. Die Freude an Gott gibt ihrem Leben Zuversicht und Stärke. Danke, Jutta, für die Hinweise zur Freude. Wochenspruch diese Woche. Freuet euch in dem Herrn. Alle Wege. Ja, danke auch für den Hinweis mit Magdeburg. Und da hört auch die Freude auf. Ja, die Freude, die menschliche Freude. Aber bitte, es geht um Freude an Gott. Freude an Gott. Kannst du dich an Gott selber, trotz all deiner Umstände, freuen? Konkret, wie war deine Woche? Jutta hat ja angedeutet, Donnerstag war gar nicht so schlecht. Wie war deine Woche? Gab es für dich so ein Highlight, ein Grund, dich über Gott zu freuen? Ich habe mich mal wieder an meiner Enkeltochter gefreut. Die ist so ein Jahr alt und in der Regel einmal die Woche bei uns zu Hause. Und jetzt dürft ihr sagen, Theo, aber du hast nicht nach deinen verwandtschaftlichen Beziehungen gefragt, sondern du hast gefragt an Gott. Deine Enkeltochter ist doch nicht Gott. Nein, das ist sie überhaupt nicht. Aber sie ist ein Beweis von Gottes Größe und Einzigartigkeit. Und wenn es dir zu persönlich ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann hat Gott dir und mir an jedem Tag neu, 24 Stunden lang, die Luft zum Atmen geschenkt. Können wir uns noch über die Luft zum Atmen freuen? Und wie ist das, wenn du morgen in den 23. Dezember gehst und dann Heiligabend kommt und hast du noch so einiges unerledigt auf deiner To-Do-Liste? Hektik, Stress und was weiß ich? Oder wirklich Freude? Freude an Gott? Was hindert dich und mich daran, dass wir trotz allem Gott loben? Sind es Enttäuschungen, negative Erfahrungen, unverständliche Erlebnisse, wie eben Stichwort Magdeburg? Ist es der Alltagstrott, die Überlastung, Krankheit, Frust auf der Arbeit oder hier in der Gemeinde oder in Ehe und Familie? Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, O-Ton Maria. Und darum bitte nimm diese Maria als dein Vorbild. Sie kennt Gott als den, der sie in ihrer schwierigen Situation nicht alleine lässt. Und dessen "Fürchte dich nicht" über ihrem Leben steht. Kennst du Gott als den, der dir hilft? Lass es dir zusprechen. Mein Retter, bekennt Maria. Für Gott ist nichts unmöglich. Ohne Gott könnte Maria nicht jubeln. Ohne Gott wäre sie verloren gewesen. Ohne Gott hätte sie keine Zukunft gehabt. Ohne Gott habe ich keine Zukunft. Aber er ist mein Retter. Ein zweites. Dieser Lobgesang ist bestimmt von ihrer Demut gegenüber Gott. Sie bezeichnet sich selbst als Dienerin, als Magd, wörtlich als Sklavin. Und damit werden dann mehrere Eigenschaften ausgedrückt. Zunächst unbedeutend statt einflussreich. Maria erwähnt zwar: Von jetzt an werden mich alle Generationen beglückwünschen. Sie ahnt etwas von dieser besonderen Stellung, die sie einnehmen wird in der Weltgeschichte. Aber sie bleibt, für meine Begriffe, bescheiden auf dem Teppich. Der Ruhm von Gott als Gottesgebärerin auserwählt zu sein, steigt ihr nicht in den Kopf. Sie gibt alle Ehre zurück an Gott. Sie bekennt: Gott, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sie bezeichnet Gott als mega. Und mega ist nicht ein Modewort, sondern ein griechisches Wort, das genau an der Stelle im griechischen Testament steht. Sie sagt: Gott hat mega an mir getan. Kann man sich merken, oder? Wie gehen wir als Menschen, die von Gott auserwählt sind, mit Ehre, Anerkennung, Macht und Ruhm um? Also wenn mich jemand öffentlich lobt, wenn meine Leistung gewürdigt wird, wenn ich an Einfluss gewinne, ich kenne sehr wohl die Gefahr der Überheblichkeit und der Arroganz und das Streben nach Macht. Maria versteht sich als unwürdig. Sie hat vor Gott nichts aufzuweisen. Sie hat keinerlei Machtambitionen. Sie will nicht groß rauskommen. Ich bin davon überzeugt, dass Maria all die Verehrung, die ihr im Lauf der Jahrhunderte erwiesen wurde und wird, zutiefst zuwider ist. Sie würde das ablehnen. Hier geht es um eine Haltung der Demut. Sie versteht sich als Dienerin. Und genau ihre Bescheidenheit ist Ausdruck von Vertrauen und Hingabe an Gott. Als Sklavin ist sie abhängig statt unabhängig. In unserer Gesellschaft strebt alles nach Unabhängigkeit. Wir wollen persönlich, familiär, beruflich unabhängig sein. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will bestimmen. Ich kann das alleine. Noch kann sie es nicht, meine Engeltochter, aber ich glaube, das ist doch immer eines der ersten Worte. Alleine und selber. Ich brauche niemand. Bedenke, wohin uns diese egozentrische Selbstbestimmung geführt hat. Was ergibt sich aus all dem Streben nach menschlicher Unabhängigkeit? Ich behaupte, in letzter Konsequenz führt es uns in die Gottlosigkeit. Wir brauchen Gott nicht. Und weil wir ihn nicht brauchen, haben wir ihn abgeschafft. Nur bitte, auf der Jagd nach Unabhängigkeit. Wie stark sind wir unter Druck geraten? Erfolgsdruck. Und gleichzeitig Abhängigkeit in unterschiedlichste Süchte. Karrieresucht, Geldsucht, Machtsucht, Spielsucht, Internetsucht, Alkoholsucht. Und ihr könnt weitermachen. Marias Lobpreis widerspricht allem menschlichen Streben nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Nein, Maria träumt nicht von Unabhängigkeit. Weit mehr, sie bindet sich an Gott. In völliger Abhängigkeit von Gott gestaltet sie ihr Leben. Und wenn du ihre Lebensgeschichte kennst, dann denk mal an der Stelle weiter. Dienend statt sich selbst verwirklichend. Sie vertraut bewusst darauf, dass Gott Gott ist. Und weil Gott Gott ist, darum wird er sie nicht missbrauchen, sondern nur das Beste, das Allerbeste für sie haben. Dieser Lobgesang hinterfragt, bist du bereit, Gott in allem vorbehaltlos zu vertrauen, egal was er für dein Leben vorgesehen hat? Gott in allem vertrauen? Bist du bereit, alles zu tun, was Gottes Wort eindeutig von dir verlangt, egal ob dir das passt oder nicht? Wenn du nicht beide Fragen mit einem klaren, schlichten Ja beantworten kannst, dann kannst du nicht wie Maria bekennen, ich bin die Dienerin, ich bin der Diener des Herrn. Ein drittes, was ihren Lobgesang bestimmt. Marias Zukunftsperspektive durch Gott. Sie singt von der großen Umkehrung der Verhältnisse. Gott stürzt die Machthaber vom Thron. Gott erhebt die Geringen. Gott füllt die Hungrigen mit guten Gaben. Gott lässt die Reichen leer ausgehen. Gott hilft Israel auf. Liebe Maria, übertreibst du da gerade nicht? Die Weltgeschichte beweist doch bis heute das Gegenteil. Die Mächtigen werden immer mächtiger. Ja, in Syrien, da musste einer abdanken. Aber ich habe mit einem Syrer mich unterhalten, der seit weit über 20 Jahren in Deutschland lebt und nach wie vor verwandte Angehörige, einen Bruder dort in Syrien hat. Er bezweifelt massiv, dass es in Syrien besser wird. Vielmehr sagt er, für die Christen wird es jetzt noch schlimmer. Die Mächtigen werden immer mächtiger, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und Israel erfährt in der Weltöffentlichkeit immer mehr Widerstand. Und doch, ich behaupte, in geradezu prophetischer Weise erklärt Maria, dass die Welt der Tyrannen und Diktatoren nicht bleiben wird. Maria denkt nicht nur in der Dimension ihres Lebens, so 70 Jahre oder wie lange auch immer ihr Leben dann gewährt hat. Nein, ihre Perspektive reicht bis in unsere heutige Zeit und darüber hinaus. Sie proklamiert mutig, dass Gott mit der Geburt von Jesus seinen Plan einer weltweiten Erlösung vollenden wird. Maria nimmt ihren Mund nicht zu voll. Advent, Ankunft, Wiederkunft. Die Geschichte von Maria und die Geschichte von Jesus ist eine Geschichte, in die wir mit hineingenommen werden. Eine Geschichte, die zum Gotteslob einlädt. Advent feiern bedeutet, sich Gott hingeben, zur Verfügung stellen, so wie Maria. Und es bedeutet, Gott groß machen. Nicht unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte. Ich habe euch eine kleine Übung. Und jetzt kommt der Zettel ins Spiel. Und ja, ihr sollt was aufschreiben. So wurde ich vorher gefragt. Und jetzt seid ihr hoffentlich alle wieder wach. Und es geht darum, dass ihr den oberen Bereich mit diesem Banner freilasst. Aber drunter schreibt ihr das, was dir so spontan einfällt an Nöte, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Und du darfst das gerne in Kleinbuchstaben machen. Und du musst nicht den ganzen Platz ausfüllen. Aber ich gebe dir einfach mal eine Minute Zeit und ihr werdet merken, eine Minute ist ganz schön lang. Aber schreib's dir von der Seele, was dir Nöte macht, was dir schwerfällt. Überschrift. Und da meine Bitte in Großbuchstaben. Vertrauen und Hingabe an Gott. Erkläre all deinen Sorgen, Ängsten, Schwierigkeiten dieses Vertrauen und Hingabe an Gott. Maria hat mit ihrem Lobgesang die Zeit zwischen Hoffen und Bangen, so glaube ich, unter diese Überschrift gestellt. Und am Ende des Textes, den ich vorgelesen habe, heißt es ja, sie kehrte nach Hause zurück. Das Nachhause war noch immer das Gleiche. Sie wusste, ich werde meinen Eltern wieder begegnen und ich muss Josef wieder in die Augen schauen. Und die Leute in Nazareth, die werden schwätzen. Sie kehrte nach Hause zurück. Du kannst im Anschluss an den Gottesdienst nach Hause zurückkehren. Und ich hoffe, du hast ein Zuhause. Im Vertrauen und in der Hingabe an Gott. Ich möchte beten. Ewiger, dreieiniger Gott, wer bin ich? Wer sind wir, dass du dich uns zuwendest, dass du uns durch Jesus Versöhnung, Neuanfang, ewiges Leben ermöglichst? Du weißt, was jede und jeder von uns auf seinen Zettel geschrieben hat. Erfülle uns durch deinen Geist, dass wir voll Vertrauen und Hingabe an dich mutig, gelassen, zuversichtlich in diese neue Woche mit den Weihnachtsfeiertagen starten. Lass uns trotz manchen Nöten und Schwierigkeiten immer wieder neu zum Lobpreis durchbrechen. Und danke für all die Weihnachtslieder, in denen genau das sich widerspiegelt. Du bist mein, unser Retter. Dich wollen wir ehren. Amen. Magnificat. So lautet das erste Wort in der lateinischen Bibel von diesem Lobgesang. Und das werden wir jetzt miteinander singen. Und vielleicht müssen wir es ein bisschen üben, aber wir sind ja flexibel. Und ich spreche euch anschließend den Segen zu. Und genau, wie möglich, darf sich gerne dazu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott gebe dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir die Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott verleihe dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast, und führe dich zur Versöhnung. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.